Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt in das Gespräch mit dem Dani Ambühl, früherer Medienmann, Künstler und jetzt einer, der sich mit Insekten beschäftigt, wo wir essen sollen. Er hat darüber gerade zwei Bücher geschrieben. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Children homeless and hungry. Then I walk to the corner store and I see kids stealing to finance the score. TV's gotten good at one thing, how they market human suffering. Turn it on in 80 times a day. You see tragedy stuff, instant replay. What about the people that ain't been swallowed up? Children born to two people they love. The hurting choose to fight instead of die. Ones that look up and see.
Der Dani Ambühl hat eine ganz illustre Karriere. Also vorher ein bisschen angetönt, Medien, Künstler. Jetzt ist er da dran, die Welt zu retten via Insekten. Danke vielmals, dass du gekommen bist.
Danke, Roger, ich freue mich auch.
Jawohl, wer bist du?
Ja, ich bin im Moment ein glücklicher Mensch, glaube ich.
Okay.
Ich kann,
im Moment?
Ja.
Hat es Momente gegeben, wo das nicht so
ja, war? Ja, sicher bei mir auch. Logo. Ja.
Aber du bedauerst gedacht, das sogar als erstes. Das finde ich noch speziell.
Ja, weil ich wirklich in einer Phase bin, wo ich glaube, das, was ich jetzt so gelernt habe, in meiner Long and Winding Road, ein bisschen anwenden kann. Mhm. Konkret neu mit.
Anwenden. Aber du hast ja so viele verschiedene Sachen gemacht. Du hast so viel schon angewendet. Wo schlägt dein Herz am stärksten eigentlich? Bei der Musik, bei der Malerei oder jetzt da bei den Raupen, die verschiedenen Raupen und Insekten und so?
Es ist ein bisschen alles zusammen. Es ist, glaube ich, da ist das gerade das Glück, dass ich kann an einem Projekt mitarbeiten kann, wo ich alle die verschiedenen Fähigkeiten kann brauchen kann, nämlich die Geschichten zu erzählen, die Freude an der Musik, die auszukennen über Insekten, über Pilze, Kultur, Interessen, all das.
Gut, also über Insekten und Pilze müssen wir später jetzt. Erst müssen wir über dich noch etwas erfahren. Ja. Wir kennen uns seit sehr vielen Jahren. Nämlich, wir haben zusammengearbeitet bei Radio 24.
40 Jahre her, genau.
Ist genau. Und wir sind sogar die gewesen, die als Erste von Pizzo Gruppera oben runtergelaufen sind nach Zürich eine Woche lang.
Stimmt, ja, genau.
Magst du dich erinnern?
Ja, sicher.
Weil die haben jetzt das wiederholt. Da haben mich
ist wahr?
Ja, aber umgekehrt. Sicherheit von Zürich.
Mit dir, oder was?
Haben wollen, dass ich das mache. Ah, und ich gesagt, erstens müsste es ja von der anderen Richtung. Und zweitens, ich habe es vor 20 Jahren schon mal gemacht. Aber irgendwie muss man ja Ideen haben, ja, wenn es nicht die eigenen sind. Aber eben, wir haben dort sehr viel miteinander erlebt. Und du bist ja der Bluesman gewesen. Früher war es anders im Radio. Jeder konnte ein bisschen seine Radiomusik selber zusammenstellen. Und du bist voll immer auf Blues abgefahren. Ja. Warum eigentlich?
Ja, weil das Lebensgefühl irgendwie mich angesprochen hat, dass man auch ausdrücken kann, dass einem etwas wehtut und dass es einem nicht gut geht. Und das Leiden irgendwie in Musik umzuwandeln, in eine positive Kraft, das habe ich immer lässig gefunden. Mhm.
Und du hast selber Musik gemacht. Mhm. Hast du auch ein bisschen Ambitionen gehabt in der Musik? Nein, ich habe das Gefühl gehabt. Nein. Wir haben eine eigene Band gehabt, die 24,
ja, aber ich Koller war dabei,
der Hugo Beach. Aber du hast später sogar noch ein Musikinstrument gebaut.
Ja, schon, aber ich war nie Musiker gewesen. Ich habe einfach ein gespielt, aber das war jetzt wirklich eins der Hobbys gewesen. Und das im Radio war einfach Fun gewesen. Wir hatten den Plausch gehabt, Musik, wir sind rausgekommen bei der Musik, oder? Wir sind nicht nur Moderatoren gewesen, sondern sind auch Musikkenner gewesen. Und dann ist das logisch, dass man auch Freude hat.
Eben, aber das Mal hat man einfach das gemacht, was einem selber gefallen hat. Heute ist das undenkbar.
Ausser wenn du einem verboten hast.
Dann hat man gesagt, too much. Ja, irgendwie, too much, oder? Aber kann ja alles übertreiben. Aber dann bist
ich
ja
bin so der gewesen, der immer übertrieben hat.
Das weißt du, gell? Absolut. Und das zeichnet dich aus. Also, und dann bist du zum Fernsehen gegangen und dort hast du etwas erfunden. Etwas, das eigentlich wirklich Aufsehen erregt hat, die 1-zu-1-Sendungen.
Ja, das habe nicht ich erfunden. Das ist vom Karussell eigentlich gekommen, aber wir haben dann das mit ein bisschen neuen Inhalt gefüllt.
Aber gross, also die grossen Reportagen, wie hat die geheißen? Steinzeit?
Gut, Steinzeit ist die erste Sendung, die das Fernsehen ein Ereignis inszeniert hat. Das war vielleicht ein bisschen speziell. Sonst haben wir eigentlich nur abgebildet, was um uns in einem Kloster war, auf einem Drehplatz von einem Film, Neonatologieabteilung vom Inselspital in Bern. Aber der grosse Knaller ist genau vor 30 Jahren.
Kannst du mal erzählen, für Leute, die das nicht erlebt haben, da gibt es ein paar. Gut, und andere haben es vielleicht ein bisschen vergessen. Was war dort genau in dieser Sendung?
Ja, wenn man das jetzt heute hört, kommt dann wahrscheinlich das erste Mal zu gähnen, oder?
Weil das ist finde ich eben nicht.
Wir haben vor 30 Jahren...
Wieso sagst du das? Nein. Das ist ja Reality, auf eine Art gestellte Reality. So wie man sie kennt, auch wie Big Brother und andere. Nicht im Container, sondern du hast Leute in die Steinzeit gebracht.
Ja, sechs Menschen aus der Schweiz haben wir ausgewählt. Drei Frauen, drei Männer, ein bisschen verschieden alt. Und haben gesagt, wir wollen schauen, wie die sich verhalten, wenn wir die zwei Wochen in einem Waldstück zu Steinzeitbedingungen einfach abladen und dann jeden Tag einmal eine Stunde beobachten, was die machen. Mhm. Ja, und das ist eigentlich dann der
Und die Sendung war also ein Knaller, oder?
In der ersten Woche nicht so. Aber als man dann gemerkt hat, um was es geht, in den Einschaltquoten, über den Mittag war die Sendung dann so.
Über den Mittag läuft ja eigentlich nichts am Schweizer Fernsehen aus Wiederholungen, oder?
Ich kenne es nicht so.
Ja, nicht.
Heute, aber ich
schaue kein Fernsehen
so lange nicht
mehr.
Nein, ich habe keine Zeit.
Du hast keine Zeit?
Nein, ich habe keine Zeit.
Gut, über das müssen wir noch ganz kurz reden.
Also, die Sendung ist natürlich im Schweizer Fernsehen intern überhaupt nicht gut angekommen. Weißt du, zum Beispiel der Peter Studer und so, die haben natürlich
alle ausgerufen. Das ist der ehemalige Chefredakteur.
Was machen die da? Spinnen die überhaupt? Schweizer Fernsehen darf doch nicht Inhalt erfinden, selber Events kreieren, journalistische und so. Und die Widerstände sind auch so riesig gewesen.
Aber immerhin, das ist innovativ. Ja. Und man kann sich heute gar nicht vorstellen, dass Schweizer Fernsehen so etwas noch machen würde. Matterhorn haben wir auch noch gemacht,
ja,
oder?
Ja, da bin ich auch noch beteiligt als Projektleiter am Anfang, bis zu meinem Rausschmiss. Da magst du dich noch erinnern.
Du bist rausgefallen worden?
Ich bin rausgefallen worden.
Ja, was?
Nein, nicht wirklich.
Doch, du bist rausgefallen worden. Und zwar massiv.
Ja, ja.
Massiv. Musst du mal erzählen, wegen was?
Ja, weil ich den Blick tät über... Also die computergestützte Umfrage mit dem Team vom Sonntagsmagazin beeinflusst haben für meine Sendung «Computerier». Das war die einzige Computersendung, die das Fernsehen je gemacht hat.
Eben, du bist zuerst eigentlich auch einer von den Ersten gewesen, der auf Computer abgefahren ist, oder?
Ja,
du bist nicht nur Insektenmensch, sondern Computer. Bist zu mir ins Büro gekommen, hast gesagt, hey, wir müssen jetzt da im Computer, im Internet müssen wir Sachen machen und das ist Zukunft und so. Und ich habe den Kopf geschüttelt und gesagt, okay, ist interessant. Muss man aber zwei Fragen beantworten. Erstens, was kann der Computer mehr als wir mit dem Radio oder schnellen? Und zweitens, wie kann man damit Geld verdienen? Hast du gesagt, ja, das sind zwei Details, das kommt später.
Da mag ich mich gar nicht erinnern.
Ich schon.
Okay.
Ja, aber du bist dort voll abgefahren schon auf Computer.
Ja, dort ist natürlich noch das ganz eine andere Welt. Dort hat es PCs in dem Sinn wie heute gar noch nicht gegeben. Auch keine Handys und keine CD-ROMs. Aber Es hat einfach die erste Person, also Apple ist der erste draus gewesen und von Microsoft ist der erste Software dann draus gewesen. Ja, PCs und hat's noch Atari gegeben und Amiga, verschiedene Welten.
Commodore,
ja, genau. Und viele junge Leute sind da schon gegamen in diesen Computern. Das war also vor 30 Jahren gewesen, oder noch mehr. Und dann haben wir gefunden, machen wir eine Computersendung mit dem Namen Computeria im Sonntagsmagazin. Und die habe ich gemacht. Ich habe dort schon Gameplay gemacht, so wie der PewDiePie heute und so. Und der Schäli hat dann die Sendung natürlich gerade abgesetzt.
Schäli, das ist der damalige Fernsehrechter, bürgerlicher Name Schellenberg, Peter. Ja. Ja, gut.
Und warum nur Schellen. Nur Schellen, weil man muss ja sparen beim Fernsehen.
Aha, gut. Okay.
Das ist der Witz gewesen. Das ist
ja. Okay. Also, aber wieso hat er sie abgesetzt?
Nachdem dann ich rausgeschmissen worden bin, wegen dieser Tat-Geschichte.
Also, du hast eine Umfrage gefälscht, um zu zeigen, wie man Umfragen kann fälschen kann. Ja, was ja eigentlich einen Erkenntniswert bringen würde. Ja. Aber das hat man nicht akzeptiert.
Nein, das hat der Schäli dann zuerst mit dem Chefredakteur vom Blick telefoniert, bevor er mir überhaupt die Chance gegeben hat, zu sagen, was wir wollen machen, journalistisch. Und dann ist natürlich die Sache gelaufen. Da war ich Frontseite etwa 3 Tage lang.
Und wie war das?
Ja. Eigentlich, vom Blick her muss ich sagen, fair. Aber vom Fernsehen her total mies, oder? Weil da ist keiner hinter dich gestanden und hat gesagt, was haben die überhaupt wollen machen und was ist überhaupt gegangen und so. Und der Schäli hat das total versifft. Dort ist 2 Wochen oder 2 Monate, ich glaube, dort schon Programmdirektor gewesen und das ist natürlich immer in den falschen Hals gekommen.
Gut, also, das war der erste Bruch mit dem Fernsehen. Und dann bist du aber trotzdem zurückgegangen und bist noch Autor geworden in einer Late-Night-Sendung mit Roman Kielsberg und Chris von Roh. Weißt du nicht, dass wir darüber reden?
Nein, doch. Das
Black and Blonde hat die geheißen.
Es war wirklich lustig.
Ja, für euch, was macht.
Ja, sicher. Also für uns ist es super lustig.
Für die Zuschauer nicht so.
Ich weiß nicht. Du hast es überhaupt mal gelacht.
Ja, klar. Ist also, aber es ist auch schwer. Late Night ist schwer. Das ist nicht nur in der Schweiz.
Und ich habe das gemacht wegen dem Chris, ein guter Freund von mir. Und wegen dem Roman auch, weil die haben mich dann gebeten, ob ich da nicht mitmachen würde. Ein bisschen als Lebensversicherung.
Nein, du bist nicht nur das. Du bist der Headwriter gewesen.
Nein, oder? Bin ich nicht wirklich gewesen.
Ja, so bist du präsentiert worden.
Ja, aber bin ich nicht wirklich. Es hat ein grosses Team gehabt.
Aber dann ist, glaube ich, dein Verhältnis zur SRG total in die Hose gegangen. Weil das letzte Jahr, wo die No-Beilage-Diskussion kam, ist, dort hat Dani Ambühl sofort geschrieben, alle, die für...
Nein, nicht sofort, aber nach einer Weile.
Gut. Also hat gesagt, nach einer Weile hat er gesagt, er kündigt allen die Freundschaft, die werden sofort aus der Freundesliste raus...
Facebook,
Kate,
ja.
Facebook... Es ist ein reinigendes Gewitter, die, die für oder gegen No-Beilage sind, oder?
Ja.
Die sind für dich gestorben.
Ja. Mhm. Das habe ich auch so gemacht.
Und warum?
Der Grund ist einfach, dass der Macht...
Das klingt ein bisschen undemokratisch.
Mir hat der Machtmissbrauch von den Journalisten, die sich nicht mehr bewusst sind, dass sie die vierte Kraft im Staat sind, die sich dann so einsetzen, ja, es war ein Machtmissbrauch von den Journalisten, dass sie sich für ihren Futternapf so billig einsetzen.
Haben sie aber nicht gemacht.
Mal die meisten
haben total haben sie sich zurückgehalten. Also, die haben so Angst gehabt. Nein, also das habe ich ganz nahe verfolgt.
Jeder Drittliga-Musiker, der schon mal irgendwo in einer Hudigägler-Sendung auftreten ist, hat dann noch mit seinen Kleber hermachen mit der SRG schützt die Kultur von der Schweiz.
Das hat er aber gemacht. Das hat aber nicht die SRG gemacht.
Ja, ich habe dann gefunden, jetzt langt. Das ist einfach
aber gleich, so mies. Jetzt hast du hast mich dort offenbar auch rausgekickt, oder?
Nein, bist du drauf auf der Freundesliste von mir?
Nein, Freundesliste nicht. Aber ich habe ein Buch geschrieben über No-Beilage und habe mich da auch
positioniert. Ja gut, du bist natürlich am gleichen Futtertropf.
Nein, das ist doch nicht ein
Futtertropf. Natürlich, weil durch die Subventionierung, durch die Beilage werden auch ihr finanziert.
Nein, weil ich
Privatradio, Privatfernsehen, grosse Verlage, also, die mit Werbeeinnahmen funktionieren. Ja. Das ist einfach billig, oder?
Gut, also man könnte die ganze No-Beilage-Diskussion nicht weiterführen. Ich glaube, in der Schweiz...
Aber das Fernsehen ist jetzt wenigstens viel besser geworden.
Aber ich schenke dir dafür ein Buch noch. Kannst du nachlesen, dass du dich mindestens im Nachhinein kannst darüber informieren, warum ein Land wie die Schweiz wahrscheinlich mit einem gebührenfinanzierten Fernsehen besser unterwegs ist, als wenn es nur ein Privatfernsehen gibt.
Warum müssen denn alle Privaten noch finanziert werden mit dem?
Die werden eben nicht alle. Und das ist ja ein anderes.
Das sind alles werbefinanzierte Unternehmen.
Ja, gut. Also, das kannst du alles. Ich finde das auch eine Katastrophe.
Im Übrigen gibt es ja vom Bund, wenn man Grundinformationen will, von den Ämtern, was die machen, haben die alle ihre Newsletters und so perfekt gemacht schon. Da braucht es kein SRG mehr.
Ha! Gut, sicher. Also, okay, also.
Wenn du das abonnieren, was Thema Umwelt, dann siehst du, was die
Verlustbarung ist. Ah gut, dann frage ich dich jetzt auch umgekehrt, wenn jetzt du nicht rausgefallen worden wärst.
Wo denn?
In der SRG, wärst du vielleicht noch dort?
Dann wäre ich ein armer Sieg heute.
Okay, das ist der Dani Ambühl, der hat sich dann tatsächlich auch wieder aufgerappelt, der hat sich immer wieder neu erfunden.
Ich bin froh, weißt, andere sind nicht weggekommen vom Fernsehen. Ich hatte Schere gehabt, der hat mir geholfen, den Ausgang zu finden. Und wie gesagt, ich bin heute ein Happy Man.
Gut, also, wenn wir weiter erfahren über den Happy Man, machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste
Albert
Titel?
Albert Lee, das ist einer, der mich immer schon begleitet hat, im Radio früher, Now and Then It's Gonna Rain.
Ist der Dani Ambühl, er ist ein Multitalent. Er ist Künstler, hat gemalt, hat für uns gemalt, hat für andere Leute gemalt, hat irgendwie immer Aktionen gestaltet. Ich habe mal durchgeschaut, was du da alles gemacht hast über all die Jahre.
Wo hast du durchgeschaut?
Ja, da.
Linie-Archiv oder wo?
Nein, bei deinen eigenen Angaben. Das, was du selber, okay. Jahr für Jahr, was du da
aufgeführt hast. Da ich selber gefälscht habe an meiner Biografie.
Okay, damit bin ich entlastet. Weil das, was du schreibst, stimmt, oder?
Nein, schon, ja. Nein, ich glaube schon, in der Homepage.
Eben,
ja.
Du hast dir immer wieder neue Aktionen ausgedacht. Aber der ganz grosse Durchbruch als Maler ist nicht gekommen, oder?
Nein. Ich habe natürlich mit der Szene genauso wenig können anfangen wie sie mit mir, oder?
Ja.
Ich habe zwar 2003 als einer der wenigen Künstler einen Solo-Auftritt gehabt, der Expo, auf allen vier Arten-Plagen, aber das ist ignoriert worden.
Aber die ganze Expo ist ja gekommen und gegangen, man hat die vergessen gehabt. Der nächste
schon, aber es ist eine schöne Geschichte.
Ja, ich weiss, ich war sehr lange da gewesen, aber irgendwie ist das verblasen gewesen, in no time, oder?
Ich habe dann auch nachher gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht das ist von was mich wirklich braucht.
Mhm.
Ich habe zwar, es gibt ja auch jetzt noch Kunstprojekte, die jetzt laufen.
Also aber du hast auch staatliche Aufträge bekommen,
das
oder so?
Da bin ich also sehr recht staatlich
zu beziehen. Und wie ist jetzt? Also?
Aber stimmt nicht, es war bezahlt von der Nivea, hat es von der Privatwirtschaft.
Aha, okay, noch schlimmer. Also, aber wie ist auch heute ja mit deinen Projekten staatlich finanziert, international staatlich finanziert?
Ja, am Rande. Oder? Am Rande. Das Projekt, das jetzt hier läuft in Kongo, das ist von der Heilsarmee finanziert.
Gut, also das ist wieder, da kann man sagen, das ist irgendwie gut für die Leute, die für die Heilsarmee sind, oder was? Aber wir reden über, oh, ich sage jetzt immer zum Dritten, was wir reden über da. Du hast ein Projekt da mit irgendwelchen Insekten im Kongo und die Heilsarmee interessiert sich für das. Sehr seltsam. Aber du hast dann etwas noch gemacht. Du bist nach Berlin gegangen, ziemlich bald nach der Wende, und zwar nach Ost-Berlin. Ich habe dich dort besucht, in einem Haus, wo eigentlich, würde man heute sagen, eine Ruine war.
Bruchbude.
Ja. Weil das ist also so zerfallen gewesen, das Ganze. Und warum hast du dir das ausgesucht?
Ich habe gefunden, jetzt, wo alle weggehen, wo es nicht mehr so geil ist in Berlin, weil alles subventioniert ist, ist es wahrscheinlich wieder mal ein bisschen echt und Pionierszene dort. Und das hat mir immer gefallen. Du weißt, kennst ja mich ein bisschen. Ich bin eher der für so Aufbruch, Pionierphase.
Aber was ist das dort passiert?
Für mich schon.
Ich habe das dort nicht so gespürt. Es ist direkt, glaube ich, in der Nähe von der Zonengrenze, ehemaligen Zonengrenze.
Du bist ja nachher 10 Jahre später.
Dann hat es ganz anders ausgesehen.
Sicher.
Dann ist Berlin Mitte ganz anders gewesen. Es gibt immer noch zerfallene Häuser, aber man kann es nicht vergleichen.
Ja, es war eine spannende Zeit gewesen, die Begegnung mit diesen Leuten im Osten, die dort hängen geblieben sind, sozusagen, bei dem Übergang. Ich habe das extrem spannend gefunden, auch für meinen Werdegang vielleicht, so als Mensch, Persönlichkeitsentwicklung, eine wichtige Zeit gewesen. Da ist ja auf die Welt gekommen.
Also gut, du hast gehört, muss man sagen, deine Frau, Dasita, Iranerin,
ja,
oder?
Ja, genau.
Und darum heisst deine Tochter
Alicia, genau.
Und der Sohn heisst?
Shayan.
Genau. Und du hast damit auch Affinität zu Iran. Bist dann, glaube ich, dort hingereist und
Wir sind schon ein paar Mal dort gewesen.
Und wie ist das jetzt? Also, für so einen Freigeist wie du in einer islamischen Republik, wie ist das?
Du weißt, das ist im öffentlichen Leben, wo man sich dort vor allem anpassen muss. Innerhalb von der Hauswand ist das viel liberaler, als man sich das vorstellt bei uns. Aber natürlich, die Diktatur von der Mullahs in dem äußeren Leben, die ist schon her.
Aber du als Freigeist, der sich getraut, alles zu sagen. Und dort muss wirklich auf die Schnur
rauchen. Ich finde das, natürlich finde ich das doof, dass man Vorschriften macht, wie man sich anlegen soll und dass man nicht tanzen und Musik machen und so. Das ist eigentlich unmenschlich, gerade in einer so alten Kultur wie persische Kultur, die so sinnlich war mit Wein, mit Tanz und so, mit Musik, mit Bildern und so.
Weltreich
ist das natürlich ein aufgesetzte, wie soll ich sagen, eine Kappe, die überhaupt nicht passt zu dem.
Hast du das Gefühl, dass dort mal noch Veränderungen kommen können?
Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja. Ich weiss es nicht so ganz. Kommt jetzt sehr auf die Amis drauf an, was die machen dort.
Ja, die machen nicht viel Gutes in diesem Zusammenhang.
Die sind ja immer noch auf der Suche nach irgendeinem Krieg irgendwo.
Nein, ich glaube eher nicht, aber ein bisschen drohen und so, das ist auch gut. Oder?
Ich habe gerade letztens ein Interview mit Noam Chomsky geschaut, 2018, seine berühmte Rede vor dem MIT. Das hat mich wieder richtig gezeigt, dass es immer noch Leute gibt, die wirklich Klartext reden und einem die Welt erklären können, wie es läuft.
Ja, genau, ganz aus einer linken Sicht, extrem links. Bist du eigentlich politisch auch ganz links?
Nein, ich glaube, das müsste ich eigentlich dir überlassen, um zu sagen.
Weil ich weiss das zu wenig. Also wir haben jetzt
aber nachdem ich jetzt den Chomsky gehört habe, muss ich sagen, doch, ich bin eigentlich ein bisschen auf der, ich bin ein Anarcho, nicht ein Syndikalist, aber ein Anarcho-Sozialist vielleicht. Oh. Auch weil ich den Jean Ziegler sehr mag. Er hat übrigens auch toll reagiert auf das Buch, das ich ihm geschickt habe, über das Binzo-Projekt im Kongo, weil er selber dort unten war, jahrzehntelang. Den mag ich auch, weil er einfach Klartext drin.
Er ist originell, aber er nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau immer wieder. Ich habe ja öfters auch in meinen Sendungen gehabt. Also, und irgendwann, dann hast du Musik gemacht, dann hast du gemalt, hast Aktionen gemacht, hast Fernsehen gemacht. Und irgendwann ist noch etwas Neues dazugekommen, dann hast du dich da um die Umwelt angefangen zu kümmern.
Ja, eigentlich wollte ich Biologie studieren nach meinem Gymnasium, aber ich hatte so einen doofen Lehrer, keinen Biolehrer, dass ich gefunden habe, wenn du so rauskommst beim Biostudium, dann werde ich sicher nie Biologe.
Ehrlich? Aber es ist ein bisschen schlecht recherchiert, oder?
Ja.
Ein bisschen eindimensional.
Eindeutig, aber es war ein Bauchentscheid und ich habe dann gefunden, nein, ich gehe mache die Filmhochschule in München. Dann hat die Eltern gesagt, das liegt nicht drin finanziell.
Was ist denn das für ein Haushalt oder ein Umfeld, wo du geboren bist?
Das ist eine Dreizimmerwohnung mit zwei Schwestern. Vater, Mutter. Der Vater war Forschungsleiter von der Turbinenentwicklung von der Escherwies, Mathematiker. Und beide sind aus dem Toggenburg, sehr kleine, bürgerliche, bescheidene.
Aber wenn man da Chef ist in so einer grossen Firma, dann hat man doch mehr Platz als in einer
Er war eben nicht Chef, weil er nicht ein Studierter war an der ETH, sondern ein Abigdech gemacht hat in Winterthur. Aber eigentlich unter ihm dann die Doktoren geschafft haben, ist er eigentlich bescheiden geblieben und hat sich nie zu der Elite zählt oder
abgekommen. Und wenn er deinen Weg verfolgt hat, was hat er gemeint?
Er hat nicht sehr viel gesagt. Aber er hat mir auf jeden Fall nie reingeredet.
Hat er keine Chance
gehabt. Schon wahrscheinlich, dass ich auch mal in einen technischen Beruf komme und vielleicht das mache, was er nicht hätte können. Das ist, glaube ich, klar.
Bevor und hast du das Gefühl, du musst eben ihn auf eine Art und Weise nicht rächen, aber irgendwie das eben machen, was er nicht hätte können, nein, damit das wieder ein Lot in der Familie...
Nein, mein Vater ist komplett anders. Stell dir mal vor, er hat von der Lehre an bis zur Pensionierung in der gleichen Firma gearbeitet. Und jetzt stell dir mal meine Biografie vor.
Eben, du musst das Gegenteil.
Genau.
Ja, das ist ja sehr oft so. Also gut, aber bei wann ist das gekommen, dann nachher nochmal der biologische Drang, wo dich irgendwie prägt?
Also das ist eigentlich durch Zufall aus einem Kunstprojekt rausgekommen, nach der Expo. Ich habe dann gefunden, nach der Expo, eigentlich doof, dass man jede Expo, obwohl man weiss, dass sie 25 Jahre wieder stattfindet, dann in den 3 Monaten, bevor sie stattfindet, aus dem Boden stampft. Man könnte ein bisschen längerfristig auf so eine Expo herplanen. Und ich wollte einen Saal herwachsen lassen mit Bäumen in 25 Jahren mit einem Verein zusammen. Ein Projekt in Murg, wo ich dachte, wir pflanzen 25 so Bäume.
Murg, will man sagen, Wallensee?
Murg am Wallensee, ja.
Weil dort wohnst du. Nach Berlin, Murg?
Nein, nach Berlin bin ich noch auf Oberrheinberg und dann von Oberrheinberg nach Murg.
Also immer eigentlich weiter weg, also ziemlich weit weg von der Großstadt.
Ja. Ja, ich kann mir das noch nicht leisten.
Ja, ist einfach Geld günstiger, wahrscheinlich. Ja.
Und ich bin natürlich seit 1994 bin ich als Freischaffender unterwegs und du kannst dir vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach
ist. Ich kann mir es eben nicht so recht vorstellen, wie du das alles hast können finanzieren
oder Familie mit 2 Kindern. Hauptsächlich durch Verdrängung.
Ja? Ja. Was hast du verdrängt?
Die Rechnungen auf dem Tisch. Ja.
Nein, es ist also bemerkenswert. Andere wollen nichts mehr als irgendwie eine Stelle mit Pensionsberechtigung.
Nein, ich bin einfach nicht der Typ, ich habe das gewusst. Gut, seit wir uns dann verabschiedet haben, habe ich gewusst, ich bin nicht mehr, ich will keinen Chef mehr.
Ah, genau.
Auch dich nicht.
Nicht. Und du hast gesagt, einen besseren gibt es nicht. Also. Ja,
Nein, du hast den gesprochen, der gesagt hat, der ist mir wirklich geblieben. Ganz am Anfang hast du gesagt, weißt, ich weiss, dass jeder Chef ein Arschloch ist, aber wenn schon einer das muss sein, dann bin ich lieber selber.
Ehrlich, das ist dir geblieben?
Ja, das ist mir geblieben.
Und dann hast du gesagt, genau das mache ich jetzt. Ja. Ich bin zwar der Chef, bin
jetzt
zwar
bin
der
ich mein
einzige
Chef. Aber genau. Ja. Darum habe ich geschrieben, ich bin der Scheisseputzer und der CEO gleichzeitig.
Genau, in einer Firma, die es nicht gibt.
Genau.
Also, ja, aber wie, jetzt nochmal, konkret. Dann, irgendwie haben dich Pilz fasziniert.
Ja, das ist aus dem Projekt von dem Saal, wo sie herwachsen, ist eine Aktion gekommen, wo ich gesagt habe, wir könnten eigentlich dort in dieser Gegend vom Wallensee mit dem Holz etwas machen, weil unter Pilz züchten steht, dass irgendeine Pizzerias verkaufen, die Buchenhölzer.
Und dann habe ich plötzlich, Pizzerias?
Weil die haben Buchenholz, das sie geschlagen haben, dort in Murg, haben sie irgendwie für 50 Franken pro Tonne müssen in wegfahren irgendwie auf Italien an Pizzeria, weil sie in der Schweiz gar keine Abnehmer
geben.
Es hat gar keinen Markt für das.
Anführen.
Und aus dem aus ist es so eine Pilzgeschichte geworden und dann habe ich plötzlich gemerkt, die Leute bestellen immer mehr so Pilztübel und ich habe eigentlich gar keine Werbung gemacht und habe plötzlich gefunden, das ist eine spannende Geschichte. Ich verfolge das ein bisschen und aus dem aus ist dann Zusammenarbeit mit der ZHAW geworden, Hochschule Wendeswil, wo ich gehört habe, seit 15 Jahren.
Aber was genau hast du dort dann herausgefunden?
Ich habe nichts herausgefunden.
Oder was hast du gemacht?
Pilzanbau im Garten.
Du hast Pilze angebaut. Und für was?
Zum Essen.
Zum Essen?
Kein Drogenpilz, nein.
Überhaupt nicht?
Nein, ich habe noch nie genommen Drogenpilz.
Nicht?
Du sicher schon.
Wäre die übernächste Frage.
Nein, du hast...
Magic Mushrooms.
Ja, aber du hast sicher schon probiert. Aber ich hätte jetzt keinen Schiss davon, das zu probieren. Aber ich habe einfach nie das Bedürfnis gehabt.
Gut, also...
Ich habe einen polytoxikomanen Freund, den wir gemeinsam kennen, der alles probiert hat. Der ist für mich... Das Lexikon, zum sagen, wie das ist, wenn man das nimmt.
Okay, also. Aber Pilz hat es ja immer schon gegeben, oder? Das ist ja nichts Spezielles.
Ja, aber dass man es in Thailand eben im Garten kann anpflanzen kann, draussen ganz low-tech, indem man das Holzstämmli nimmt, das Loch bohrt und die Übel reinhält mit dem Mützel und dann dort dran 3 Jahre Pilz wächst, die man kann essen kann. Das war schon etwas Spezielles gewesen, was es eigentlich so auch nicht gibt. Sonst als Kürze in der Schweiz. Und das mache ich jetzt seit 15 Jahren an der Hochschule in Wendeswil. Und das läuft eigentlich ohne Werbung.
Und wie viel Pilz kommen da zusammen?
Etwa 30% vom Gewicht vom Holz kannst du in 3 Jahren erwarten. Wenn du 10 Kilo Ruggeli vergrabst, hast du etwa in 3 Jahren 3 Kilo Pilz dran.
Und wie schmecken die? Sind
gut,
die gut?
Sehr gut. Das sind die du im Migros auch kaufst. Ja. Das sind die Austria-Seitlinge, die Nameco Pilz, die Biopinos.
Aber die sind übernommen worden dann auch von Firmen?
Nein, die machen das Indoor. Oder die grossen Produzenten machen das kontinuierlich in grossen Indoor-Zuchten mit viel Energie.
Also auch ähnlich wie du? Oder?
Nein, ganz anders. Das ist dann mit dem Substrat, wo du Sägemehl machst und du beimpfst sterile Beutel rundherum. Das ist Hightech-Produktion, das, was im Migros und im Coop verkauft.
Eben, aber du hast, glaube ich, eine Pilzeria gegründet.
Ja, das ist ganz am Anfang mit der Jucker Farmart in Seegräben, Freunde von mir. Dann haben wir gefunden, komm, das werde ich mal etwas lästig sein. Wir können eine Selbstpflückanlage für Pilz von außen machen. Mhm. So wie die Heidelbeere und Äpfel und Krise anbieten, zum selber pflücken, dass man so eine Anlage baut mit Holz. Und an sich gewachsen sind die, aber das Management von dem war schwierig gewesen, weil von außen weisst nie, wenn die Pilze wachsen, oder? Und dann auf den Moment
das ist her. Also peinlich,
das auf den Moment
die
her.
Machen, was wollt?
Wer?
Eben Pilz.
Ja, die wachsen vor allem dann, wenn man nicht an sie denkt, wenn man schifft und man nicht raus will. Ja?
Also unangenehm.
Nein, aber es ist eine lässige Sache für Gärtner, wo Pilze einfach selber im Garten ganz naturnah und extrem ökobilanzgünstig anpflanzen. Jetzt übrigens gerade ein grosses Projekt im Glanerland, das jetzt nachläuft, unterstützt vom Kanton, wo zum ersten Mal das als landwirtschaftliche Produktion soll erprobt werden für uns auf Landwirtschaft.
Ah, in grösserem Maße. Aber gut, Pilz ist ja, was soll ich sagen, ist etwas Traditionelles. Käfer ist etwas anderes.
Pilze sind natürlich auch eine Frucht aus dem Wald, oder? Ja. Und vegan, oder?
Ja.
Es ist ein extrem modernes Nahrungsmittel, eigentlich.
Klar, eben. Käfer sind etwas anderes, ja, Insekten. Reden wir über Käfer, weil das ist natürlich, du musst das natürlich irgendwie toppen können. Pilz kannst du nicht lebenslang irgendwie da, eben da aus dem Boden rausgraben. Was ist der nächste Musiktitel?
Love is No Pride, Bonnie Raitt mit dem Crosby & Nash.
She's crazy to stay, but your love hurts me so. I don't care what you say.
Die großartige Bonnie Raitt. Gebracht und vorgeschlagen von Dani Ambio, meinem heutigen Gast, wo im Jahr 2010 den Verein Hirschkäfer gegründet hat.
Ja.
Was ist denn das gewesen?
Als ich da Pilze züchtet habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass ja das Abfallsubstrat von dieser Pilzzucht, das, was übrig bleibt, wenn Pilze alles gefressen haben, was sie brauchen können, von dem Holz, dass das eigentlich die Nahrung ist für Larven von Käfern. Und zwar von geschützten Arten meistens bei uns. Der grosse Hirschkäfer, der grösste Käfer von Europa zum Beispiel. Aber auch von vielen Käferarten, die in Regenwäldern, in primären Regenwäldern vorkommen. Und dann habe ich mit einem Freund von mir, mit dem Benjamin Haring, der ein grosser Käferexperte ist, Europa dann den Verein Hirschkäfer gründet.
Und was soll der Verein bezüglich?
Zum Beispiel kann der helfen, wieder ein Siedlungsprojekt machen für unsere einheimischen Hirschkäfer. Wir können Flaggschiffarten von
tropischen Käfern. Wieso brauchen wir denn den Hirschkäfer?
Ja, das ist ein Teil von unserer Natur. Das ist der grösste Käfer von Europa. Und ist auch nicht,
aber das ist ein grosses, ist ja noch, ist
ein Kulturtier. Der Hirschkäfer ist ein Kulturtier. Der ist von den Kelten mit dem Tor in Verbindung gebracht worden. So. Der ist als Amulett getragen worden, die Mandibeln zum Buben beschützen vor allem und so. Das ist eine wichtige Kultur.
Und wann hast du angefangen, den zu essen?
Ich habe den eigentlich nie gegessen, ausser bis ich dann in Asien bin, ein bisschen rumreisen. Dort hat man dann so Sachen gegessen. Aber der Einheimische, den darfst du nicht essen, sonst landest du im Gefängnis vom Bundesamt für Umwelt.
Das ist also wie Drogen.
Ja, ähnlich. Kann man sagen. Ich glaube, etwa 1'000 Euro kostet das irgendwie.
Gut,
ja.
Also du bist nach Asien gegangen und dort hast du dich erkundigt, welche Insekten man kann essen.
Nein, schau, angefangen nachher 2013 mit dem Report von der Welternährungsorganisation FAO, wo der bahnbrechende Report rausgeht, Edible Insects, Future Prospects for Feed and Food Security. Das ist ein ganz grosser, also für mich ist das eine von der erschütterndsten Lektüren gewesen, die ich je gelesen habe. Am Morgen bin ich wie auf Drogen gewesen.
Auf Drogen?
Ja.
Obwohl du nie nimmst.
Ja, doch, ab und zu, schon mal früher. Und so. Aber dann habe ich gefunden, ja, das ist jetzt genau das Thema, wo ich einen Teil von meinem Restleben
will investieren.
Essbare Insekten. Direkt. Da kann ich etwas beitragen, weil ich sowohl die Zeiten von den Pilzen gekannt habe, aber auch von der Insektenzucht, habe ich gefunden, da kann ich etwas investieren von dem, was ich gelernt habe.
Also du hast Anfang von diesem Jahr ein wunderschönes und grosses Buch veröffentlicht, Skyfood, essbare Insekten. Unglaublich viel Arbeit ist da investiert worden, unglaublich viel ist geschrieben worden, auch über Geschichte von den Insekten, von den essbaren Insekten.
Auch Stigmatisierung bei uns, ja, aber also schlecht machen von den Insekten bei uns, in unserer Kultur. Ja.
Genau, aber wer hat denn bisher Insekten gegessen bei uns?
Ja,
oder wann?
Sicher alle Leute, die früher bei uns in Europa Siderauben gezüchtet haben. Das ist ja bis 1850 ist das eine grosse Industrie gewesen. Die Siderauben sind alle gegessen worden von den Menschen. Aber das hat man unter den Teppich gekehrt, weil die christlichen Religionen haben Insekten immer als Gewürm und Ungeziefer, so ein bisschen alle SVP, angeschaut, oder? Und gar nicht als Nutztier. Oder? Das waren Gegner vom Menschen.
Also du beziehst dich jetzt auf das
Öpfel-Ding. Genau.
Du findest die Würmer dort, die sind eigentlich das ist schnusig, die müsste man essen.
Das ist der Zophobas Morio, das ist ein Darkling Beetle, den kann man essen. Der ist auf der Liste der essbaren Insekten von der FAO.
Und dann bist du angefangen, hast gesagt, ich muss jetzt schauen, wie man eben Insekten kann essen. Aber warum eigentlich soll man Insekten essen?
Weil Insekten viel nachhaltiger, ressourcenschonender, hochwertige tierische Proteine herstellen können, als unsere bisherigen Tiere, die wir kennen. Rinder, Schwein, Hühner, Fisch und so weiter.
Das heisst, man soll Insekten züchten?
Ja, genau, das wäre die Idee. Darum heisst das Buch ja im Untertitel «Vom Wildfang zur Landwirtschaft». Oder das ist der grosse Übergang jetzt. Wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, stehen wir an einem Punkt, wo wir probieren, die Insekten als landwirtschaftliche Nutztiere zu domestizieren.
Und wie also, geht das?
Ja, indem man natürlich sucht mal zuerst, welche Insekten sind überhaupt.
Also was sind die besten Insekten
zum Essen? Ich habe Ihnen eine Liste, nicht zum Essen, zum Züchten.
Also, zum Züchten, aber da, man züchtet sie ja, um sie dann zu essen.
Ja, genau. Also ich habe im Buch übrigens ganz hinten, habe ich so eine provisorische Bestenliste mal gemacht. Es sind vor allem die wir eigentlich schon kennen, nämlich die Siderauben, weil die Pflanzen fressen, die nicht mit der menschlichen Ernährung in Konkurrenz stehen. Und da geht es natürlich ein bisschen darum, bei so einer Bestenliste festzulegen, was sind denn Kriterien für die Beurteilung. Ich habe eigentlich gefunden, dass so die drei wichtigsten Siderauben wahrscheinlich zu den ersten Tieren gehören, die man auch für die Ernährung könnte züchten.
Und was noch dann? Du bist ja in Thailand gewesen, hast du auch noch andere?
Ja, es hat auch gewisse afrikanische Rosenkäfer darunter, aber auch Riesenkäfer, vor allem die, die wir jetzt auch mit einem Versuch in Lindtal mit dem Projekt Food from Wood erkundigen, zusammen mit der Hochschule in Wädenswil, finanziert vom Bundesamt für
Landwirtschaft. Aber der Widerstand gegen Insektenessen ist ja gewaltig.
Ja, natürlich bei uns in Europa. Es geht aber auch nicht um uns in Europa. Oder? Wir haben ja, wir leiden ja unter dem zu viel an Protein, nicht am zu wenig. Aber für die Länder, die wirklich Mangelernährungen haben, in Afrika, Asien und so weiter, ist das natürlich ganz eine wichtige Quelle.
Aber kann man denn da diese riesigen Mengen produzieren? Ja, das also, du hast eben ein Projekt, glaube ich, im Kongo, oder?
Ja, genau.
In der Nähe von Kinshasa. Ja. Und hast jetzt auch ein neues Buch rausgegeben.
Ja, genau.
Du bist wahnsinnig. Wieder ein Buch. Muss man noch sagen, in welchem Verlag? Im Eigenverlag?
Das ist mein Verlag.
Hat denn das kein Verlag wählen?
Nein, ich frage doch gar niemand. Ich will doch nicht mit diesen Verlagsheinis wochenlang diskutieren.
Ja, aber gleich. Aber wenn man doch etwas hat, muss das Gefühl, das muss die Menschheit interessieren, dann kann man das auf die Art und Weise, wenn man einen Verlag hat, natürlich viel besser verbreiten.
Gut, aber dann müsste jetzt einfach jemand auf mich zukommen und sagen, ich finde es ein tolles Ding.
Bist du ein bisschen arrogant, oder?
Nein, das
man muss auf dich zukommen.
Ja, das ist schon immer gewesen.
Das weiß man muss auf mich zukommen.
Nein, aber ich habe einfach nicht Zeit zum Verlag.
Ja, aber hätte ich können irgendwie, was soll ich sagen, jemanden anstellen, irgendwie einen Agent? Weil, aber wer hat denn die Bücher finanziert?
Das habe ich gemacht.
Ja, aber gleich. Aber du hast das im eigenen Verlag, ja. Da hätte doch jemand müssen daran zahlen. Wer zahlt alles an die Bücher?
Ich?
Ja, aber wo sind denn deine Einnahmen? Das eine ist, glaube ich, in einer Auflage von 500
Euro.
Nein, aber es kostet Geld. Also nicht nur deine Arbeit, sondern eben auch die Produktion und so.
Klar.
Und woher kommt das Geld?
Von meiner Arbeit.
Von welcher Arbeit?
Also, schau, ich mache Kurs, ich schreibe, mache Vorträge, ich schreibe Bücher, ich arbeite Zürcher Hochschule in Netzwil, vier Projekte, die wir jetzt machen. Ich arbeite das Projekt im Kongo.
Okay, im Kongo. Und wer zahlt das im Kongo?
Die Armee.
Ah, das haben wir schon mal gesagt. Also erzähl mal etwas über das Projekt im Kongo.
Das ist ein kleines Dorf, etwa 170 Kilometer im Westen von Kinshasa, also gegen Matadi, gegen den einzigen Hafen am Meer vom Kongo, draussen in der Savanne, wo es eine landwirtschaftliche Genossenschaft gibt, die heisst Songanzila. Und dort gibt es eine lange Vorgeschichte, dass man sich wieder zusammenraffen will, um Aufforstungen machen von diesen Wäldern, die verloren gegangen sind. Und einer von diesen Sachen, die verloren gegangen sind in diesem Gebiet, sind vor allem die essbaren Raupen, die Mbinzo. Darum ist der Titel vom Buch Mbinzo. Das ist der Kikongo-Name für Speiseraupen.
Also die haben das früher nicht gegessen?
Das ist eine der wichtigen Säulen von der Ernährung von diesen Menschen, die Raupen, die man sammelt in der Regenzeit und verspeist. Das ist eigentlich
aber so, haben die das einfach gegessen, weil es sonst nicht anders
haben? Nein, weil die das lieben und weil das gut schmeckt. Und das gehört zu der Kultur von diesen Leuten. Und jede von diesen Arten hat einen eigenen Namen, oder? Also da hat es Kabam, Winzu, Makedi, Kedi, wie die alle heissen. Und die sind hochgeschätzt, das ist der Grund. Die, heute, wo die verschwunden sind dort, werden die von weit her gebracht, weil die teurer sind, doppelt so teuer wie Hühnerfleisch zum Beispiel. Das ist ein Ausdruck, so ein bisschen, fast wie wir meinen, so am Sonntag gibt es Fleisch, oder? Wo der Reichtum eigentlich gleich Fleisch
Föner ist. Ist am Sonntag.
Unten ist Reichtum gleich ein Binzo. Traupen sind das Symbol für
den. Und was machst du dort jetzt genau? Wieso brauchen sie jetzt da einen Schweizer, um denen ihre eigene Nahrung zu bringen?
Dort braucht es einfach einen, der ihnen hilft, die entomologischen Fragen, also die Zucht von Insekten, wo ihnen hilft, die Cages, das Labor aufzubauen, wo man die kann züchten, Experimente machen, wie man die kann verarbeiten, trocknen,
Und was ist das Resultat? Wie läuft's?
Das Resultat ist jetzt, dass ich eine Art habe ich mitgenommen, schon aus Indien, dort oben. Es ist der Eris, der Spinner.
Ist das gut, wenn man so zügelt, Sachen von einem Kontinent zu machen?
Das ist eine komplett domestizierte Art, die niemand mehr wild vorkommt. Die kann auch nicht invasiv werden dort, als Modellorganismus. Und da ist bereits die 13. Generation, die es dort selber züchtet, in grossen Mengen, also Hunderttausende von diesen Raupen. Zum
aber
ersten
wie viele
Mal
Kilo gibt es das?
100'000, sind etwa Tonnen knapp.
Produzieren die dort?
Ja, jetzt schon.
Das ist aber nicht viel, oder? Nein, ich meine, Tonnen gegenüber das, was man Landwirtschaft
produziert. Die Idee ist nicht, dass wir das nachher selber machen, sondern die Idee ist, dass wir den Leuten helfen, No-Tech, kleine Produktionsanlagen aufzubauen und denen die Raupen sozusagen als Eier dann abgeben, damit sie das können.
Und funktioniert das in der Umgebung?
Ja, das ist sehr gut. Es sind 35 Dörfer beteiligt daran jetzt. Und wir sind jetzt am Aufbau von den ersten Versuchen, dass die das selber können züchten.
Aber man hört vom Kongo eigentlich nur Horrormeldungen. Seit 50 Jahren. Es ist einfach schlimm. Also vielleicht jetzt nicht in dieser Region, aber gegenüber
in
der Gegend von Ruanda und so und Katanga und mit dem Keyboard, das muss grauhaft
sein. Ja, ja.
Hast du etwas mitbekommen? Ja, funktioniert der Staat eigentlich?
Nein, der Staat ist abwesend. Das ist aber so gewollt natürlich von diesen Mafia-ähnlichen Organisationen, die die Mine aus... bietet, ja. Das ist gewollt. Die haben auch ihre Milizarmeen, die natürlich wollen, dass dort Ebola gibt, damit kein Arzt mehr in West, kein Westen mehr dorthin kommt und sogar keine von der
Regierung. Das ist ein heftiger Vorwurf,
ja,
oder?
Ja, das ist ein heftiger, aber das, also, ja,
kannst du dir vorstellen. Also Ebola ist ja dann unkontrollierbar, das kann sie ja dann auch selber treffen, oder?
Aber die sind froh, wenn sie geschützt sind von so einer Krankheit, weil niemand mehr sich dorthin getraut.
Aber man macht es ja. Da hat ja Ebola, wo vor allem, glaube ich, in Sierra Leone und so war, hat man können zurückdämmen. Und hast du dann das Gefühl, dass das eben eine breite Wirkung könnte haben und auch vielleicht auch zu uns kommen könnte?
Das könnte sein, aber wir sind jetzt dran. Das Buch ist jetzt rausgekommen, um den Leuten zu zeigen, die interessiert sind an solchen Projekten, was man kann machen in Afrika. Das ist ein bisschen zur Demonstration von dieser Idee. Oder?
Und was
es ist ja vieles, wo man sagt, ja, Entwicklungshilfe, das bringt ja eh gar nichts, das verschwindet immer in den Taschen der Diktatoren und so. Aber es gibt eben auch andere Projekte. Wo
was ist denn das Interesse der Heilsarmee in London?
Die Heilsarmee ist nur interessiert, die Grundernährung der Bevölkerung zu verbessern. Es geht nicht um wissenschaftliche Themen und das ist auch nicht unser Inhalt von unserem Projekt. Mhm. Es gibt jetzt einen Doktoranden, der kommt von der Uni Kinshasa dorthin, um das zu studieren.
Und was passiert in der Schweiz in Sachen Insekten? Also,
in der Schweiz ja zum muss Teil. Gar nicht viel passieren. Was heisst? Die Schweizer sind
aber ich habe gemeint, es werden auch schon solche Produkte bei der Migros im Kopf verkauft.
Ja, aber das sind die drei Insekten, die ich für die falschen halte. Das ist der Maulwurm, Grille und der Heuschrecken. Das sind die, die man seit Jahrzehnten für Papageien und Fisch und Reptilien in den Zoohandlungen kaufen kann. Und irgendein hinterwäldlerischer Beamter in Bern hat gefunden, dass die richtigen Insekten für die menschliche Ernährung, oder? Und das ist so stümperhaft, ist das gemacht worden.
Hast du mit denen mal darüber diskutiert? Mit denen Hinterwäldlern?
Ja, ich habe mit denen diskutiert.
Und was sagen denn die?
Die sagen jetzt nicht mehr viel.
Einfach
nein, mit mir wollen sie jetzt nicht mehr reden.
Nicht? Nein, wieso sagen sie, das sei ein sturer Typ?
Nein, ich habe in diesem Buch einen Vorschlag gemacht, wie man es richtig machen könnte.
Nämlich,
indem man es so macht wie bei den Pilzen. Dass man die meistgegessenen Insekten von der Welt würde auf die Liste nehmen. Dass auch die Gäste aus den Ländern, wo man Insekten isst, Afrika, Asien, bei uns können ihre Lieblingsinsekten
essen. Aber wie kannst du anbringen, dass die Leute ihre Abscheu gegenüber Insekten überwinden?
Das braucht es gar nicht. Es gibt auch andere Leute, die Abscheu haben vor Ochsenmaulsalat.
Ja.
Okay.
Und?
Das ist ja jedem frei, was er isst. Es muss ja niemand etwas essen.
Was aber Insekten ist schon noch etwas Spezielles. Ich habe übrigens zum Thema Insekten gerade wieder eine Meldung gelesen. Bei uns gibt es generell weniger Insekten.
Ja,
das merkt man an den Autoscheiben, wo sie immer zerplatzt sind.
Das hat natürlich mit unserer Landwirtschaft zu tun.
Mit den Pestiziden,
ja,
oder was?
Ja.
Und wie beurteilst du die Entwicklung? In der Schweiz.
Das ist schlimm natürlich für die Biodiversität in unserem Land, oder? Aber die Landwirtschaft und vor allem die Produzenten, die natürlich zu den grossen Wertschöpfergeldern in der Schweiz, die sind natürlich gut vernetzt. Oder?
Mhm. Aber du beschreibst ja eigentlich unglaubliches Zeug. Du hast schon ein Buch, das ich unterschlagen habe. Und
Titel. Ich kann mal eins unterschlagen.
Jawohl. Pisa. Bienenkochbuch.
Ja, genau.
Wo du sagst, man muss Bienen essen.
Ja, schau, das ist ja bei dieser Diskussion um essbare Insekten der Anfang gewesen. Oder wenn man von essbaren Insekten redet, dann schaut man doch mal zuerst, welche produzieren wir denn heute schon? Das sind die Drohnen von der Honigbienen. 100 Tonnen von denen rühren die Imkerinnen und Imker in der Schweiz jedes Jahr weg.
Also weil, man nimmt nur den Honig
ausnimmt und Drohnen rausschneidet zur Bekämpfung von der Varroamilbe.
Was ist das?
Die Varroamilbe ist eine kleine Krankheit, die ist im Prinzip wie eine kleine Laus auf den Bienen. Und zur Bekämpfung von denen schneidet man die männlichen Drohnen jedes Jahr raus. Das sind zusammen etwa 100 Tonnen. Und das sind die weltweit meist geliebten essbaren Insekten. Bienenlarven.
Meist geliebte, von wem? Also ich kann es jetzt nicht
Japaner,
so...
Japaner, Asien, Afrika, überall. Du hast es noch nie probiert.
Nein, natürlich. Aber du hast mir nicht die Idee gekommen.
Darum habe ich immer
hast
weniger
Freunde. Mitgebracht?
Nein, du hättest mich nicht reinlassen.
Wieso da? Irgendwie so ein Bienenauflauf oder was?
Nein, Nudeln.
Nudeln?
Das ist das, was die Leute nicht merken, was sie essen. Die Bienen, Nudeln. Das Ei kann man ersetzen durch Bienen und dann kann man Nudeln machen. Du merkst gar nichts.
Und? Ist es gut?
Hervorragend.
Und in Italien, wo du offenbar Kontakt hast, dann tun sie das Spaghetti, Bienen?
Nein, das ist nur eine eigene Erfindung für das Pizza-Buch. Aber dann ist es darum gegangen, okay, wenn wir schon von nachhaltigen Insekten reden, oder? Und eine neue Ära von der Landwirtschaft, wenn wir anfangen mit essbaren Insekten. Wieso nimmt man dann nicht die, die man schon macht, produzieren 100 Tonnen pro Jahr, sondern tut andere drauf, damit man die 100 Tonnen jedes Jahr noch mit Pfutz schmeissen. Das habe ich nicht begriffen und dann habe ich aus Notwehr das Buch geschrieben.
Aber Bienen sind ja gefährdet. Es gibt eigentlich immer weniger Bienen.
Ja, aber das hat mit den männlichen Bienen nichts zu tun. Das sind Honigbienen. Wo
aber dann generell werden weniger Bienen, oder?
Nein.
Das hat also du hast ja sicher oder, den Film gesehen.
Ja, More Than Honey, ja klar.
More Than Honey, oder?
Ja, klar. Oder aber wo? Das ist das Problem von der Landwirtschaft mit ihren Gift und mit ihren behandelten Blüten, die dann besucht werden von den Bienen, die den Honig eintragen. Die Arbeiterinnen sind aber nicht die Männchen, die da davor reden. Männchen können weder helfen, Honig eintragen, die hocken sozusagen vor dem Fernseher und warten, bis die Königin kommt und die kommt nie.
Die kommt nie. Ja. Okay, ja, das geht anderen auch so.
Genau.
Aber Dani, wie viele Leute machen jetzt schon aus Bienen irgendwie Nudeln in der Schweiz?
Es sind mehr als du glaubst. Ja. Es ist ja die zweite Auflage von dem Buch, gell, draussen, von der Deutschen. Und die ist praktisch jetzt verkauft.
Und wie viel ist die erste Auflage?
500 sind das je gewesen.
Genau, also ob denn die kochen, weiss
das oder? Weiss man nicht. Aber das Interesse ist sicher da und es hat auch viel guten Rücklauf bei diesen Vorträgen, die ich immer halte. Und dort bringe ich natürlich immer Zeug mit zum Essen.
Immer?
Aber die meisten bleiben.
Okay, also machen wir noch ein bisschen Musik und reden nachher wieder mit dem Dani Ambühl. Nächster Titel.
Hard to be. Warn Brothers.
Wir reden hier mit dem Dani Ambühl und er bietet an, Insekten essen ist etwas Gutes. Warum eigentlich? Glaubst du wirklich, dass das könnte, das, wo eigentlich das Problem ist, auch mit dem Klimawandel und dem Abholzen etc. Und dem grossen Fleischkonsum, das Problem lösen, wenn die Weltbevölkerung vielleicht von 8 Milliarden auf 10 Milliarden hochgeht?
Ja, mit den Methoden, wie wir heute das produzieren, unmöglich. Oder? Darum hat ja die FAO Alarm geschlagen 2013 mit dem Report. Und schreibt, 70% von der Weltagrarfläche wird gebraucht für Futtermittelproduktion, nicht für die menschliche Ernährung. Und der Hauptgrund, warum man Regenwälder abholzt, ist die Produktion von Soja für Futtermittel von Tieren.
Oder? Jetzt habe ich gelesen, bis 2013 bist du Vegetarier gewesen.
Ja, bis 2013. Dann habe ich
nicht mehr
angefangen. Nein, jetzt nicht mehr, weil ich Insekten ist.
Aber ich habe gemeint, das sei, das ist nicht vegan. Die
nein, das ist nicht vegan. Nein, sicher nicht. Aber lustigerweise gibt es viele Vegetarier, die sogar überlegen, ob das eine Alternative wäre, statt Nahrungsergänzungsmittel.
Aber anders, normales Fleisch ist es nicht.
Doch, manchmal schon unterwegs, weil du kannst nicht, wenn du eingeladen bist bei einem Dorfchef, kannst du nicht sagen, ich esse von deinem Hammelfleisch nicht, dann sind die Leute nur beleidigt.
Klar, aber freiwillig machst du es nicht.
Nein.
Also, aber du hast das Gefühl, das könnte einen messbaren, also einen spürbaren Beitrag leisten an die Welternährung, an deine Insekten.
Ja, ich glaube schon. Vielleicht jetzt nicht gerade bei uns, oder? Aber für die Ernährungssicherheit von den Ländern, wo wir heute die Hungertoten haben, noch in Afrika und so, ist das sicher eine wichtige Quelle, wo man könnte besser und schneller und nachhaltiger wichtige Proteine produzieren als mit Kühen und anderen
Tieren. Aber du hast ja mal erwähnt, eben, dass die christliche Kultur ja gegen das ist. Gibt es dann auch andere Religionen, die das verurteilen, die Insekten zu essen?
Eigentlich alle Buchkulturen. Ich weiss nicht, wie stark der Islam auch Teil, aber in der Bibel selber ist ja der Jesus ist ja Heugümper und so und der Johannes der
Täufer.
Ja, klar, in der Wüste ja und so. Ich weiß nicht, bei den Juden gibt es auch Gebot, welche Tiere dass man darf essen.
Das heisst einfach, welche man nicht darf essen. Vor allem.
Ja, genau.
Aber es ist aber insgesamt... Insekten müsste ich mich mal schlau machen. Oder du dich vielleicht auch, was dort ist. Ich glaube, auf das Thema sind es gar nicht.
Nein. Weil natürlich bei den landwirtschaftlichen Gesellschaften, bei den Schriftkulturen, oder, ist natürlich das Insekt immer ein Schädling auf den Feldern. Darum die Plagen dann in Ägypten und so. Und ja, und dort haben eigentlich die Insekten den Switch gemacht von den Nützlingen im Wald, als Sammelgut, zu einem Schädling auf dem Feld. Und darum ist es nachher auch, es hat Prozessionen gegeben, 1710 gibt es ein cooles Bild da im Buch vom Bischof von Lausanne, wo die Maikäfer exkommuniziert auf dem Feld aus.
Okay.
Ja, das zeigt ein bisschen...
Das hat dich beeindruckt, oder?
Wie man bedroht sich gefühlt hat von diesen Tieren. Obwohl die immer eigentlich gegessen worden sind, Maikäfer, lustigerweise.
Also, darum gibt es vielleicht auch keine mehr.
Ja, nein, die gibt es auch andere. Nicht, weil es gegessen
wurde. Ja. Also, das ist der Dani Ambio. Danke vielmals, das
kommt.
Ein interessantes Thema, ein interessanter Mensch. Und noch ein Titel zum Schluss, natürlich der Bluesman.
Riding with the King.
Nächster Doppelpunkt heute in der Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Radio 1 präsentiert die Gourmets 2019. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.